Fokus Nachhaltigkeit. Das neue Reporting stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen. Fit für die Nachhaltigkeit. Der Podcast des Instituts der Wirtschaftsprüfer begleitet Sie durch den Dschungel der Regelungen. Hier teilen Expertinnen und Experten aus der Wirtschaftsprüfung ihr Wissen. Freuen Sie sich auf eine spannende Folge.
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge im Rahmen unserer Serie Fit für die Nachhaltigkeit. Das ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir uns das letzte Mal gemeldet haben, aber wir wollen jetzt doch die Gelegenheit nicht versäumen, nochmal einen kleinen Rückblick auf das ja doch sehr ereignisreiche, sehr bewegte Jahr 2025 zu geben und auch mal einen kleinen Ausblick in das Jahr 2026 zu wagen, wie es mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung weitergehen kann. Wir, das sind ja wie eigentlich fast immer in der letzten Zeit, Anja Schmitz-Herkendel und mein Name ist Bernd Stiebi und wir freuen uns, Sie auch diesmal durch unser kleines Programm hier entsprechend zu begleiten. Starten wir mal direkt mit einer Frage, ich sag mal so zu den Highlights. Anja, wie kann man kurz das vergangene Jahr mit den wesentlichsten Punkten zusammenfassen?
Ja, Bernd, ich habe mir 5 Highlights aufgeschrieben und die gehen wir ja auch im Nachgang dann nochmal durch. Es startete ja schon mit dem Omnibusverfahren, den die EU ja Anfang des Jahres schon initiiert hat. Dazu gibt es ja auch noch eine aktuelle Einigung im Trilog. Da schauen wir gleich nochmal drauf. Dann kam natürlich im Sommer die Überarbeitung der ESRS hinzu als weiteres Highlight. Und auch es gab einen neuen delegierten Rechtsakt zur Taxonomieverordnung. Dann ein eher nicht so schönes Highlight für mich jetzt, dass es weiterhin kein CSRD-Umsetzungsgesetz gibt. Das heißt, wir leben national weiterhin mit gewissen Unsicherheiten, aber sehr positiv demgegenüber wiederum, dass wir jetzt einen Prüfungsstandard haben auf nationaler Ebene, den ISSA EDLE 5000. Da gehen wir ja gleich auch nochmal drauf ein. Und Bernd, starten wir mal direkt mit der nationalen Ebene. Wir haben im letzten Podcast, und der war im Juli, gesprochen über den Referentenentwurf des CSRD-Umsetzungsgesetzes. Da waren wir auch noch sehr positiv und dachten, die Umsetzung kommt zeitnah. Wie ist denn hier der aktuelle Stand?
Ja, da hast du natürlich recht. Das ist einer der großen Elefanten im Raum, über die es nachzudenken gilt. Ja, wie ist es weitergegangen seit Juli? Am 3.9. wurde der Regierungsentwurf des Umsetzungsgesetzes veröffentlicht. Am 9.10. hatte dann der Bundestag seine erste Lesung und hat den Gesetzentwurf in die zuständigen Ausschüsse, federführend den Rechtsausschuss, entsprechend überwiesen. Und du hast es angedeutet, für uns alle sah das dann eigentlich so aus, als könnte es jetzt mit einem zügigen Gesetzgebungsverfahren weitergehen und wir zumindest bis zum Ende dieses Jahres dann eben auch ein Umsetzungsgesetz haben. Wir sind jetzt 2 Monate später. Wir haben definitiv, wie wir alle wissen, kein Umsetzungsgesetz. Das Verfahren stagniert. Aus Politik und Ministerien hört man unterschiedliche Signale, wie es denn jetzt weitergehen soll. Aber alleine, glaube ich, der Blick auf die Zeitleiste macht deutlich, dass wir mit einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit eben in diesem Jahr, in 2025, kein Umsetzungsgesetz mehr bekommen werden. Wir sind also im Prinzip im gleichen Szenario, wie wir auch im letzten Jahr gewesen sind. Das heißt, wir beenden das Jahr ohne Umsetzungsgesetz. Und wir hatten uns ja für 2024 schon insofern vorbereitet, als wir in einem Mitgliederrundschreiben und auch in einem ausführlichen FAQ-Papier uns mit dieser Situation auseinandergesetzt haben. Ja, Fortgang ist ungewiss. Wir werden das beobachten müssen. Und es hängt sicherlich natürlich auch davon ab, wie es auf der europäischen Ebene jetzt weitergeht, weil die CSRD, du hast es auch schon bei deinen Highlights gesagt, natürlich auch in Überarbeitung steht. Und insofern ist das, glaube ich, das nächste wichtige Stichwort. Wie ist denn der aktuelle Stand, insbesondere was die Umsetzung des sogenannten Content-Vorschlages angeht?
Ja, da gibt es tatsächlich was Neues. Und zwar gab es am 8. Dezember eine Einigung in den sogenannten Trilogverhandlungen, also zwischen Kommission, Parlament und dem Rat. Das ist insofern nochmal bemerkenswert, weil der Start dieser Trilogverhandlungen sich verzögert hatte. Das passt so ein bisschen wieder ins Bild, dass sich da alles irgendwie verzögert im Bereich Nachhaltigkeit. Es gab Unstimmigkeiten im Europäischen Parlament, insbesondere hinsichtlich des Scopes der betroffenen Unternehmen. Da konnte man sich eben nicht einigen, welche Unternehmen künftig der Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht unterliegen. Nichtsdestotrotz wurde tatsächlich pünktlich der Trilog abgeschlossen. Und es gibt auch eine Einigung hinsichtlich des Scopes. Und zwar ist jetzt vorgesehen, dass Unternehmen verpflichtet werden sollen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die mehr als 1.000 Mitarbeiter haben und mehr als 450 Millionen Euro Umsatz. Lustigerweise ist das genau der Vorschlag, der vor ungefähr einem Monat im Europäischen Parlament noch abgelehnt wurde. Jetzt hat man sich doch darauf geeinigt. Und in der Pressekonferenz des Berichterstatters aus dem Parlament und eines Vertreters aus der dänischen Ratspräsidentschaft wurde eben gesagt, man geht von einer Scope-Reduktion von 80% aus hinsichtlich jetzt dieses neuen Vorschlags. Wir haben noch keinen aktualisierten Text aus diesem Trilogverfahren vorliegen. Das heißt, unsere ganzen Informationen dazu, die stützen sich jetzt derzeit aus Pressemitteilungen und eben auch auf Basis dieser Pressekonferenz, die kürzlich stattgefunden hat. Da wurde auch gesagt, es soll Ausnahmen geben für Financial Holdings und für bestimmte Tochterunternehmen, die wiederum in die Konzernnachhaltigkeitsberichterstattung ihres Mutterunternehmens einbezogen werden. Ferner soll es wohl keine gezielten Prüfungsleitlinien mehr geben, die ja immer wieder im Raum standen. Stattdessen soll die EU-Kommission bis Mitte 2027 einen Prüfungsstandard hinsichtlich der begrenzten Prüfungssicherheit annehmen. Also ganz offensichtlich ist die hinreichende Prüfungssicherheit erstmal vom Tisch. Wie gesagt, das bleibt ein bisschen abzuwarten, weil wir da eben noch nicht den finalen Text haben. Dann, um es einmal zu erwähnen, weil es eben auch in den Medien sehr stark thematisiert wird, die CSDDD, also die europäische Lieferkettenrichtlinie, die war auch Teil dieser Trilogverhandlungen. Hier gibt es auch eine Einigung. Hier soll es sogar eine Scope-Reduktion geben um 85%. Und zwar sollen jetzt verpflichtet werden zur Überwachung ihrer Lieferkette Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern und mehr als 1,5 Milliarden Umsatzerlöse. Das ist auch eine deutliche Erhöhung. Momentan haben wir 1.000 Mitarbeiter und die 450 Millionen Umsatzerlöse. Ja, wie geht es jetzt weiter? Rat und Parlament müssen dieser vorläufigen Einigung noch zustimmen und das soll vor Weihnachten tatsächlich noch erfolgen. Und dann würde eine Veröffentlichung im Amtsblatt erfolgen, dieses Content Proposals. Und dann müssten natürlich die nationalen Mitgliedstaaten das eben entsprechend umsetzen. Ich hatte als zweiten Punkt, der eben damit zusammenhängt, mit diesem Content Proposal ja die ESRS genannt. Und da hatten wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen. Am 31. Juli wurden die Entwürfe der überarbeiteten ESRS zur Konsultation gestellt seitens der EFRAG. Es gab über 700 Stellungnahmen, natürlich auch eine von uns. Und jetzt wurde am 3. Dezember wurden diese sogenannten ESRS 2.0 als Technical Advice an die EU-Kommission übermittelt. Und es soll ja zahlreiche Änderungen geben, nicht nur gegenüber dem ersten Set der ESRS, sondern eben auch gegenüber den Entwürfen aus Juli. Kannst du uns die Wesentlichen einmal darstellen, bitte?
Genau. Die EFRAG hatte sich ja alle Eingaben, diese 700 oder rund 700, sicherlich genau angeschaut und diversen Input nochmal überarbeitet. Und insofern ist natürlich das Set, was jetzt vorgelegt worden ist, nicht mehr das gleiche wie das, was uns ursprünglich im Juli vorgestellt worden ist. Ja, wenn man da mal einen ersten Blick drauf wirft, das Ding kennen wir erst ein paar Tage, dann sieht man zunächst mal, dass es im Vergleich zum Vorschlag, ersten Entwurf von Juli viele textliche Veränderungen gab. Die EFRAG hat jetzt festgestellt, dass jetzt insgesamt 61% der Datenpunkte, der verpflichteten Datenpunkte gestrichen worden sind. Und das Gleiche gilt für alle freiwilligen Angaben, die jetzt eben nicht mehr in dem der Kommission überreichten Set enthalten sind. Man muss jetzt natürlich vorsichtig sein. 61% Reduktion von Datenpunkten heißt jetzt nicht zwingend, dass man hinterher auch tatsächlich 61% Aufwandseinsparung bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung dann hat. Ich glaube, so einfach ist diese Rechnung nicht. Es wird also wahrscheinlich deutlich weniger sein. Aber das muss man natürlich im Detail sich alles noch anschauen und werden wir natürlich dann in der Praxis erleben und entsprechend auswerten. Ja, was hat die EFRAG noch gemacht? Zum einen möchte sie die Nützlichkeit von Informationen durch einen entsprechenden allgemeinen Filter, nennen wir es mal, erhöhen und hat vor allen Dingen eben jetzt auch das Prinzip der Fair Presentation entsprechend betont in dem überreichten Paket. Die Wesentlichkeitsbeurteilung soll vereinfacht werden durch klarere Leitlinien, reduzierten Dokumentationsaufwand und vor allen Dingen eben auch durch eine Annäherung dessen, was wir eben auch aus prüferischer Sicht dann letztendlich brauchen. Was beseitigt worden ist, ist die Bevorzugung von direkten Daten aus Unternehmen in der Wertschöpfungskette. Hier hat man also versucht, den Druck auf diese Unternehmen entsprechend zu verringern. Es gibt Erleichterungen bei sogenannten schwierigen Offenlegungen, wo man eben ja, auf Ad-hoc-Einführungsphasen setzt, Verhältnismäßigkeitsmechanismen eingeführt hat, um an dieser Stelle eben auch Erleichterungen zu schaffen. Die narrativen Angaben sollen jetzt deutlich grundsatzorientierter abgeleitet werden können. Und insgesamt sagt die EFRAG, sei das ganze Paket jetzt kürzer, klarer, leichter, verständlicher und einfacher umzusetzen. Das wird natürlich der Praxistest noch zu ergeben haben. Und als letztes, das war ja auch eine der Zielsetzungen, die Kommission der EFRAG mitgegeben hat, das Thema Interoperabilität mit den ISSB-Standards. Hier hat man weiter dran gearbeitet und sieht vor allen Dingen Annäherung dadurch, dass eben diese Fair Presentation jetzt betont worden ist, aber eben auch, dass man Bestimmungen für die erwarteten finanziellen Auswirkungen der einzelnen Nachhaltigkeitsaspekte entsprechend aufgenommen hat. Man muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Manche der Erleichterungen, die jetzt an den ISS vorgenommen worden sind, führen dazu, dass wir eben keine ISSB-Kompatibilität mehr haben. Und insofern müssten also Unternehmen, die an dieser Stelle Kompatibilität herstellen wollen, natürlich dann entsprechend darauf achten, dass hier entsprechende Anpassungen notwendig sind. Ja, wie gesagt, wir werden sehen, was das im Einzelnen bedeutet. Vor allen Dingen ist natürlich wichtig jetzt, und das ist natürlich das, was die Praxis dann am Ende interessiert, wie geht das Verfahren jetzt weiter? Es ist ja quasi der sogenannte, du hast es gesagt, Technical Advice. Das ist ja keine verbindliche oder rechtlich belastbare Aussage, sondern es ist ja quasi ein Vorschlag jetzt an die Kommission. Und die Kommission muss daraus jetzt natürlich einen Delegated Act machen, um eben diese überarbeiteten ESS dann eben auch rechtlich in Kraft treten zu lassen. Und das ist natürlich eine Frage, wie das inhaltlich sich jetzt gestaltet, aber eben auch zeitlich. Inhaltlich muss man jetzt eben sehen, ob die Kommission das so hinnimmt oder ob sie eben doch auch weitergehende inhaltliche Änderungen nochmal vornimmt. Was auch offen ist, ob es nochmal die Möglichkeit für uns zur Konsultation gibt. Das heißt also, es ist nochmal die Möglichkeit, sich mit Eingaben hier dann an die Kommission entsprechend zu wenden. Wenn das der Fall sein sollte, wird man wahrscheinlich davon ausgehen müssen, dass das nur eine sehr kurze Comment Period ist, die sich da öffnet, weil die Planungen auf jeden Fall insofern stehen, dass bis Mitte 2026 ein finaler Delegated Act dann eben in das europäische Recht integriert sein soll. Und in dem wäre natürlich dann auch zu regeln, ab wann wären die neuen ESRS anzuwenden, beginnen schon für das Geschäftsjahr 2026, aber auch gegebenenfalls erst für 2027. Das wird man sehen. Also auch da haben wir bezogen auf, wie geht es nach dem Jahreswechsel weiter, noch einiges Spannende, was wir beobachten müssen. Ja, wir wollen ja die Liste deiner Highlight-Themen auch erschöpfend bearbeiten und dann bleibt noch ein weiterer Punkt oder mindestens ein weiterer Punkt und das ist die Taxonomieverordnung. Die Kommission hat ja am 4.7. diesen Jahres dazu die neue delegierte Verordnung angenommen und wie ist hier der aktuelle Stand bei dieser, ich sag mal, zweiten Säule neben der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Kern der Taxonomie-Berichterstattung.
Ja, ich finde, bei der Taxonomieverordnung hat sich so ein kleiner Krimi irgendwie entwickelt, der uns auch in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt hat. Einmal nochmal zur Rekapitulation. Du hast es gesagt, Anfang Juli hat die EU-Kommission diese neue delegierte Verordnung angenommen. Und die sah eben auch wesentliche Erleichterungen vor. Es sollte neue Meldebögen geben, es sollte ein Wesentlichkeitskonzept eingeführt werden und auch eine Vereinfachung der DNSH-Kriterien eingeführt werden. Und diese neue delegierte Verordnung sollte eben gelten für Berichterstattungen ab dem 01.01.2026, was wiederum bedeutet in der Logik der Taxonomieverordnung, es geht um Angaben für das Geschäftsjahr 2025, wobei es eine Ausnahme oder eben ein Wahlrecht gab, doch noch die alten Vorschriften für 2025 anzuwenden. Jetzt ist es aber so, dass diese delegierten Rechtsakte einer Überprüfungsperiode unterliegen durch Parlament und Rat. Das ist die sogenannte Scrutiny Period. Die dauert im Regelfall 4 Monate. Die wurde jetzt allerdings in Bezug auf die EU-Taxonomieverordnung um 2 Monate verlängert, auf Wunsch des Europäischen Parlaments. Die läuft damit rechnerisch bis zum 5. Januar 2026. Also auch hier kommen wir schon ins neue Jahr rein. Und jetzt gibt es hier grundsätzlich 3 Szenarien, die noch eintreten können. Also zum einen kann es sein, dass Parlament und Rat jetzt noch vor Weihnachten sagen, wir haben keine Einwände. Damit würde die Scrutiny Period sofort enden. Das sehen wir derzeit nicht. Dann gibt es die Möglichkeit, dass eben doch noch ein Einwand erklärt wird. In dem Fall würde das Gesetzgebungsverfahren als gescheitert gelten und es würden die alten Regelungen einfach fortgelten. Einen solchen Antrag gab es auch schon. Der wurde allerdings in den zuständigen Ausschüssen des Europäischen Parlaments am 3. Dezember abgelehnt. Also auch hier eher geht man davon aus, dass wir das eher nicht sehen, dieses Szenario. Dann würde die sogenannte Scrutiny Period einfach fortlaufen bis zum 5.1.26. Und wenn die dann abgelaufen ist, dann müsste eben diese neue delegierte Verordnung noch im Amtsblatt eingetragen werden und würde 20 Tage nach diesem Eintrag in Kraft treten. Jetzt ist so ein bisschen die Herausforderung, dass das relativ lange dauern kann mit dem Eintrag im Amtsblatt. Und daher haben wir uns Gedanken gemacht, gemeinsam mit dem Hauptfachausschuss, wie geht denn ein Prüfer damit um, wenn er sich jetzt die Berichterstattung anschaut nach der Taxonomieverordnung? Und es sind die neuen Regelungen enthalten, aber diese neue delegierte Verordnung ist noch gar nicht formell in Kraft getreten. Und der HFA hat dazu Ende November eine Berichterstattung veröffentlicht und geht eben unter bestimmten Bedingungen davon aus, dass der Prüfer nicht das Prüfungsurteil modifizieren muss zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, selbst wenn diese neuen Regelungen schon angewandt wurden. Und es gibt da in dieser Berichterstattung eine schöne Bulletliste, also es muss die Überprüfungsperiode am 5.1. abgelaufen sein, ohne dass weitere Einwände erhoben worden sind. Das Unternehmen geht aus diesem Grund davon aus, dass die neue delegierte Verordnung auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der von der Europäischen Kommission angenommenen Fassung in Kraft tritt, auch wenn dieses Inkrafttreten eben noch nicht formell erfolgt ist. Das habe ich ja eben erklärt. Wie gesagt, es muss noch eingetragen werden und dann dauert es nochmal 20 Tage. Und das Unternehmen müsste das eben auch transparent in seiner Berichterstattung darstellen, dass diese neuen Regelungen angewandt werden aus den genannten Gründen. In dem Fall, wie gesagt, sehen wir keine Modifizierung des Prüfungsurteils, aber der Prüfer kann einen Hinweis zur Vorhebung eines Sachverhalts aufnehmen in sein Prüfungsvermerk. Da haben wir in dieser genannten Berichterstattung eben auch eine Beispielformulierung aufgenommen. Aber auch hier, es bleibt über den Jahreswechsel noch spannend.
Ja, man sieht, welche Verwerfungen im Detail entstehen können durch diese vielen, sich ja teilweise auch überlappenden Rechtsakte mit den unterschiedlichen Zeitpunkten des Inkrafttretens und so weiter. Ja, es ist nicht einfach, was uns der Gesetzgeber sozusagen da zurzeit auch der Europäische mit auf den Weg gibt. Nun wollen wir jetzt ganz vollständig sein, was die Highlightliste angeht. Und dann fehlt uns noch zum Abschluss das Thema Prüfung. Wie sieht es da aus? Sind die Fragezeichen genauso groß wie bei der Berichterstattung? Vielleicht noch zum Abschluss der Highlightliste ein paar Worte von dir dazu.
Ja, sehr gerne. Also ich finde, da sind die Fragezeichen ein bisschen geringer. Wie gesagt, was jetzt der Prüfungsstandard von der Europäischen Kommission bedeuten soll, das wissen wir alles noch nicht. Das bleibt dann abzuwarten. Aber Wir haben am 8. Dezember den ISSA EDE 5000 auf unserer Website veröffentlicht. Das ist im Wesentlichen eine Übersetzung des internationalen Standards, allgemeine Anforderungen an Nachhaltigkeitsprüfungen. Wir haben den ergänzt, so wie das die Berufskollegen ja auch schon kennen aus den ISA.de, um D-Textziffern, also um deutsche Besonderheiten. Wir haben auch ein paar Besonderheiten in eckigen Klammern aufgenommen. Das betrifft insbesondere immer so Verweise. Bei uns gilt ja der IDW QMS1 und eben nicht der ISQM1. Das muss dann immer wieder dargestellt werden. Wir haben ein paar D-Textziffern aufgenommen, beispielsweise in Bezug auf die gesetzlich geforderte Prüfung, auch wenn es die natürlich noch nicht gibt. Haben aber versucht, uns wirklich auf das Wesentliche zu beschränken in diesen D-Textziffern, haben beispielsweise noch einen Hinweis auf inhärente Grenzen im Prüfungsvermerk aufgenommen im Zusammenhang mit der Wertschöpfungskette, weil es da immer wieder Fragestellungen zu gab. Was wir aber noch nicht gemacht haben, eben weil wir noch kein finales CSRD-Umsetzungsgesetz haben, sind Mustervermerke aufzunehmen. Das heißt, die Vermerke, die da im Moment in diesem ISSA EDE 5000 drinstehen, das sind die reinen Übersetzungen aus dem ISSA 5000. Und der Entwurf steht jetzt bis zur Stellungnahmefrist auf der 31.05.26 auf der EDW-Website. Bernd, in diesen unsicheren Zeiten stellt sich ja immer dann die Frage, wie kann man sich aufs Jahresende vorbereiten und welchen Support bietet denn das EDW hier noch?
Ja, also ich glaube, durch die ganzen Ausführungen, die wir bis hierhin getätigt haben, Anja, ergibt sich ein roter Faden und das ist das Stichwort Unsicherheit. Und ich glaube, wir alle sind in so einer permanenten Hab-Acht-Stellung und das gilt natürlich auch für das IDW. Und wir haben uns natürlich, wie Sie alle, ich sag mal, mit unterschiedlichen Szenarien immer wieder befasst und gesagt, wir müssen ja auf alles vorbereitet sein. Also für den Fall, dass es tatsächlich ein CSRD-Umsetzungsgesetz, ein nationales, geben sollte, ergeben sich auf Basis mal zumindest des Regierungsentwurfs so viele Zweifelsfragen, wo wir gesagt haben, da müssen wir schnell eine Antwort parat haben. Also darauf wären wir vorbereitet. Nun haben wir gerade eingangs festgestellt, dass es dieses Gesetz mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben wird. Insofern brauchen wir also zumindest im Moment diese Arbeitshilfe nicht. Wir gehen allerdings davon aus, dass die Arbeiten da nicht für die Katz sind, sondern je nachdem, wie dann am Ende tatsächlich im nächsten Jahr ein Umsetzungsgesetz aussieht, werden mit Sicherheit nicht alle Schwachstellen, die aus unserer Sicht der Regierungsentwurf im Detail hat, beseitigt sein, sodass wir, glaube ich, auf viele Überlegungen da zurückgreifen können. Naheliegender ist natürlich die Situation, dass wir in der gleichen Lage sind wie im letzten Jahr. Und ich hatte es eingangs gesagt, wir haben uns da ja beginnend mit dem Mitgliederrundschreiben, aber eben auch mit einem umfangreichen FAQ-Papier zu dieser Situation nach außen gewandt, um da eben Hilfestellungen zu bieten. Und wir werden dieses Papier aktualisieren oder sind da eigentlich schon dabei. Und das wird dann mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit vor Weihnachten veröffentlicht werden und dann die Situation, wie wir sie schon kennen, mit gewissen Aktualisierungen dann nochmal beleuchten.
Sehr schön, dann haben wir alle was zu lesen über Weihnachten. Wie immer, meine letzte Frage, wie geht's weiter? Jetzt hier, es ist schwierig, den Ausblick auf 2026 zu wagen, aber ich bin sehr gespannt, was du uns berichtest.
Ja, also ein bisschen ergibt sich das ja schon aus den Ausführungen, die wir hier bisher gemacht haben. Insofern will ich das nochmal versuchen zusammenzufassen. Dann aber auch mit einer persönlichen Hoffnung im Sinne von uns allen, glaube ich, versuchen mal zu verbinden. Die Trilog-Veranstaltung, du hast das vorhin dargestellt, sind am 8.12. Abgeschlossen worden. Gleichwohl müssen wir uns natürlich jetzt hier das weitere Verfahren anschauen, bis es eben tatsächlich zu einer veränderten, im Sinne des Content-Vorschlags veränderten CSRD, im Sinne einer neuen Richtlinie dann entsprechend kommt. Du hattest angesprochen, die Scrutiny Periods von Rat und Parlament, deren Ausgang sicherlich noch abzuwarten ist. Und auch das werden wir erst im nächsten Jahr erleben. Und ja, auch wie es dann eben beginnend ab Januar werden wir unser Augenmerk darauf richten müssen, wie es mit einem CSRD-Umsetzungsgesetz dann weitergeht. Dass natürlich dann auch das Content Proposal in seiner endgültigen Verabschiedung natürlich berücksichtigen muss. Auch das werden wir sehen und werden das vom IDW sicherlich sehr intensiv begleiten und auch mit einer Eingabe an den Rechtsausschuss begleiten und eben versuchen, so viel wie möglich Input im Sinne der Sache da entsprechend zu geben. Ja, was heißt das jetzt oder welche Hoffnungen kann man damit verbinden? Im Moment ist die Lage nach wie vor sehr, sehr ungewiss. Gewisse, ich sag mal, Flankierungen haben wir gesehen, haben wir hier auch heute darüber berichtet. Ich glaube, man kann zumindest ein bisschen die Hoffnung haben, dass das Jahr 2026 dann eben eine stabile Basis uns doch bringt und wir alle gemeinsam dann wissen, was ist eigentlich ja der Ausgangspunkt für unsere Arbeit, sei es bei der Beratung, sei es bei der Prüfung unserer Mandanten, und dass wir vielleicht irgendwo dann in einen eingeschwungenen, zumindest mal rechtssicheren Zustand kommen und eben wissen, wie sieht überhaupt das Normenfundament aus, was unsere Arbeit entsprechend bestimmt. Ja, bis das soweit ist, werden wir das alles weiter intensiv begleiten und eben versuchen, durch Informationen, Arbeitshilfen und so weiter eben auch Ihnen, unseren verehrten Mitgliedern, das Leben möglichst zu erleichtern. Immer wieder an dieser Stelle der Hinweis auf unsere IDW-Themen-Website, wo wir eben auch versuchen, alle Informationen zusammenzufassen. Auch sicherlich Verlag und Akademie werden sich weiter dieses Themas annehmen. Und insofern gehen wir beide ja fest davon aus, dass wir uns im Laufe des nächsten Jahres nicht nur einmal nochmal hier in dieser Runde, so Sie mögen, wiedersehen und über die aktuellen Entwicklungen entsprechend berichten. Bis es soweit ist, wünschen wir Ihnen noch eine schöne Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest. Kommen Sie alle gut in das neue Jahr, und kannst du noch wiederholen, wir freuen uns, wenn wir uns dann gesund und munter hier wiedersehen und hoffentlich einen stabileren Ausblick in die Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung wagen können. Herzlichen Dank.
Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie sich weiterhin fit für die Nachhaltigkeit und verpassen Sie keine Folge. Die Podcasts finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen. Haben Sie Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail unter info@idw.de. Wir freuen uns über Ihre Post.